Ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag über ein hochaktuelles Thema. Weshalb ist das Westjordanland für Israel so wichtig? Es geht heute Abend um Nahostpolitik und Bibel. Ganz kurz als Einleitung ins Thema. Das Westjordanland wurde 1967, Sie merken, das war vor 50 Jahren, 2017 minus 50 gibt 1967. Das Westjordanland wurde 1967 während des Sechstagekrieges durch die israelische Armee Jordanien entrissen. Seither kam dieses Gebiet nicht mehr aus den Schlagzeilen der internationalen Presse. Die ganze Welt beschäftigt sich mit den damit verbundenen Fragen des Völkerrechts und der Weltpolitik. Und wir fragen uns heute Abend, warum ist dieses Gebiet für Israel so wichtig? Nun, wir gehen zurück. Vor 3600 Jahren, da war das Westjordanland zusammen mit dem heutigen sogenannten Kernland von Israel das Heimatland Israels, das Heimatland der Juden. Nach der strengen biblischen Chronologie war nämlich der Exodus, der Auszug der Israeliten aus Ägypten, ein Ereignis des Jahres 1606 vor Christus. Dann kam die Wüstenwanderung von 40 Jahren und ab 1566 wurde das Land Israel inklusive das Westjordanland besiedelt durch Israel. Also es geht 3600 Jahre zurück. Und nun, wie sah es aus vor 2000 Jahren? Die politische Situation im Nahen Osten war damals ganz anders. Die Römer beherrschten ein großes Gebiet in Europa, Nordafrika und eben bis in den Nahen Osten hinein. Und da war Israel unter römischer Herrschaft. Die Römer hatten einen Edomiter namens Herodes als König über sich. Die Römer hatten den Herodes eingesetzt als König über die Juden. Und damals gehörte also das gesamte heutige Land Israel inklusive das Westjordanland, aber übrigens auch große Teile von Syrien und Jordanien mit zu dem Land Israel. Aber eben, das gesamte Westjordanland gehörte auch damals zu Israel. Ich muss sogar sagen, den Begriff Westjordanland gab es damals gar nicht. Das ist ein Produkt der modernen Geschichte, wie wir noch sehen werden. Aber ich sage einfach, das Gebiet, das man heute Westjordanland nannte, das gehörte immer zum Land Israel in der vergangenen Geschichte. Nun, damals, vor 2000 Jahren, unter König Herodes, einem Unterkönig des Kaisers von Rom, wurde Jesus Christus geboren. Und durch sein Kommen damals, vor 2000 Jahren, erfüllte er über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Das ist ja der erste Teil der Bibel, der vor Christus geschrieben worden ist. Da gibt es viele Prophezeiungen auf einen kommenden Erlöser, den Messias. Und Jesus Christus erfüllte über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias, den verheißenen Erlöser. Und die Prophetie beinhaltete auch, der Messias wird schließlich durch die Masse seines eigenen Volkes abgelehnt werden. Und er wird getötet werden. Aber die Propheten hatten bereits vorausgesagt, und wenn das geschieht, wird das jüdische Volk als Konsequenz davon sein Land verlieren. Nun, Sie wissen, im Jahr 32 nach Christus wurde Jesus Christus auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern von Jerusalem gekreuzigt. Die Masse seines Volkes hatte Jesus Christus abgelehnt. In dem Propheten Daniel, Kapitel 9, Vers 26, lesen wir, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Er wird kein Friedensreich aufrichten. Hier sehen Sie im Modell den Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern Jerusalems. Da starb Jesus Christus. Die Prophetie in Daniel geht weiter und sagt, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Als Konsequenz des Todes des Messias würde die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, zerstört werden und auch der jüdische Tempel, das Heiligtum. Das ist geschehen im Jahr 70 nach Christus. Die Römer haben Jerusalem und den zweiten Tempel der Juden dem Erdboden gleichgemacht. Hier sehen Sie originale Steine, die heute noch die Zerstörung des Tempels durch die Römer so anschaulich uns vor Augen führen. Mose hatte bereits damals im Jahr 1566 vor Christus, am Ende der Wüstenwanderung, folgendes prophezeit. 5. Mose 28, 64. Es geht um die Folgen, wenn Israel nicht auf das Wort Gottes hört und damit auch den Messias verwerfen würde. Mose sagt, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Sie fragen sich, wo ist das Ende der Erde? Nun, Ezekiel 5,5 sagt, dies ist Jerusalem, sagt Gott. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Tatsächlich, Jerusalem, das Land Israel, liegt genau am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Das ist geografisch absolut, absolut einzigartig. Nun wird also in der biblischen Geografie alles beurteilt von diesem auserwählten Land Israel. Das heißt also, die Teile des Festlandes auf Erden, die am weitesten entfernt sind von Israel, die werden genannt die Enden der Erde. Jetzt verstehen Sie auch, warum ich, wenn ich in Thailand bin, den Leuten dort erkläre, ihr wohnt am Ende der Erde. Und die Bibel spricht auch über euch. Denn sie spricht an vielen Stellen über die Enden der Erde. Und dasselbe habe ich auch den Kolumbianern erzählt. Und den Indianern dort am anderen Ende der Erde. Damit sie auch wissen, wo sie zu Hause sind, nicht wahr? Und es ist so, dass das jüdische Volk wirklich in den vergangenen 2000 Jahren ab 70 nach Christus von Südamerika bis nach China und Thailand zerstreut wurde. Und wirklich von Alaska bis nach Australien und nach Neuseeland. Ja, und von Schweden und Norwegen bis nach Südafrika. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und jetzt beschreibt Mose, wie die Juden dann leben werden. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag. Und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Wir wissen, wie schrecklich diese Worte sich erfüllt haben in den vergangenen 2000 Jahren von 70 nach Christus bis in die moderne Zeit. Wir haben hier das Resultat von all diesem Judenhass durch die Jahrhunderte hindurch, nicht erst im 20. Jahrhundert, durch 2000 Jahre hindurch, 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Unfasslich. Keine Heimat mehr. Die Geschichte des Juden war gekennzeichnet von dem von Ghetto zu Ghetto wandernden Juden. Überall unerwünscht, gehasst und verfolgt. Aber es ist ja eindrücklich. Mose hat das also über 1500 Jahre vor Christus vorausgesagt. Und wir sehen die Erfüllung bis in die moderne Zeit der Geschichte. Aber dasselbe Alte Testament hatte auch vorausgesagt, die Zeit wird kommen, wenn dieses jüdische Volk heimkehren wird aus der ganzen Welt zurück ins Land der Väter. So steht das in Amos 9, Vers 14 und 15, der Schluss des Amos-Buches aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Also stellen Sie sich vor, Jahrhunderte bevor das jüdische Volk weltweit zerstreut wurde, prophezeit die Bibel schon ihre Rückkehr aus allen Völkern. Gott spricht, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Die Stelle spricht hier von einer definitiven Rückkehr der Juden, nach der es keine Zerstreuung mehr geben wird. Und das sehen wir erfüllt vor unseren Augen in unserer Zeit. Erfüllte Prophetie, was wir sehen, wenn das Generationen vor uns gesehen hätten, ich sage Ihnen, die hätten was dafür gegeben. Aber wir sind diese Augenzeugen. Und da gibt es ganz viele Stellen, die diese Rückkehr beschreiben. Und zwar wirklich im Klartext. Hesekiel 36, Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Sie sehen, der Text ist so klar. Jedes Kind versteht, was der Text sagt. Man muss das nicht irgendwie kompliziert deuten, ja? Es braucht wirklich keine tiefen Psychologie. Das braucht es sowieso nicht, um die Bibel zu deuten. Aber ich meine, manche meinen, das müsste man irgendwie so machen, ja? Der Text ist klar. Und der Text sagt sogar, wem dieses Land gehört. Gott spricht in Hesekiel 36 zum Volk Israel und sagt, ich werde euch in euer Land bringen. Das hat sich in der modernen Geschichte erfüllt ab 1882. Damals setzte die erste massive Rückwanderungswelle von Juden heim ins Land der Väter ein. 1883, 84, 85 und so weiter. Das ging bis 1903. Aber dann 1904 setzte schon die zweite Welle ein. Und das ging dann bis 1914. Und dann brach der Erste Weltkrieg aus. Und im ersten Moment dachte man, oh, das schneidet nun wirklich diese Rückkehr ab. Aber während des Ersten Weltkrieges, da mussten sich die Osmanen entscheiden. Die Osmanen, das waren die Türken, die über ein riesiges Reich, das den ganzen Nahen Osten umfasste, herrschten. Die hatten gute Beziehungen zu Deutschland und auch Beziehungen zu den Entente-Mächten, wie man die Alliierten, Frankreich, England nannte und Russland. Und sie haben sich entschieden, wir stellen uns auf die Seite von Deutschland. Das führte dazu, dass die Entente-Mächte sich auf das türkische Reich stürzten und es im Ersten Weltkrieg völlig zusammenschlugen. Während des Krieges 1917 geben die Engländer die Balfour-Erklärung heraus. Und Sie sehen, dieses Dokument ist datiert auf 2. November 1917. Das wird ein Jubiläum geben. 2017, am 2. November. 100 Jahre Balfour-Erklärung. Ich war leider, die meisten Leute in Europa, die wissen nichts mehr von der Balfour-Erklärung. Aber dann werden die Medien darüber berichten und plötzlich wissen alle etwas von der Balfour-Erklärung. So geht das ja immer, nicht wahr? Und was haben die Engländer hier versprochen? In der Mitte lesen sie, His Majesty's Government. Die Regierung seiner Majestät betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk geschaffen wird. Sie können sich nicht vorstellen, wie diese jüdischen Einwanderer ab 1882, 83 und so weiter, bis 1914, Tausende, die gekommen sind, übrigens besonders aus Russland damals, die haben gejubelt. Bis dahin hat man sie betrachtet als völlige Phantasten. Die kehren zwar in das Gebiet, wo ihre Vorfahren gewohnt haben, zurück, aber das war ja Teil des Islamischen Reiches. Der Türken, das auch in der Vergangenheit ein Kalifat war, ein islamischer Staat, ja, ein IS, Sie hören richtig, ein islamischer Staat. Unmöglich können die Juden jemals hier eine nationale Heimstätte bekommen. Denn nach islamischer Lehre wird ja die Welt eingeteilt in Darul-Islam und Darul-Harb. Darul-Islam, das Haus des Islams, ist all dieses Gebiet in der Welt, das durch den Islam erobert worden ist und in dem man die Scharia ausgeübt hat. Und nach orthodoxer islamischer Auffassung, also es geht um den Zentralislam, nicht um extreme Gruppen, nach orthodoxer Lehre darf Darul Islam niemals von Nicht-Muslimen beherrscht werden. Die könnten da als Untertanen leben, aber nie dürften die ein eigenes Land haben. Und das Land Israel war natürlich schon längst in der Geschichte Darul Islam geworden. Der Rest der Welt, damit Sie auch noch wissen, wo Deutschland hingehört, ist Darul Harb, das Gebiet, das Haus des Schwertes. Das sollte einmal dann unter islamisches Gesetz noch kommen. Aber das kann noch ein bisschen warten. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, also man dachte, das ist unmöglich, und plötzlich der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg der Menschheitsgeschichte, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren, führt dazu, dass das Islamische Reich zusammengeschlagen wird und am Schluss des Krieges führt das dazu, es wird aufgelöst. Man hat die moderne Türkei erfunden. Es gibt kein Osmanisches Reich mehr. Und nach dem Krieg trat der Völkerbund zusammen. Das war der Vorläufer der UNO. Eine Organisation, die dazu führen sollte, dass nie mehr ein Weltkrieg stattfinden kann. So wie der Erste Weltkrieg stattgefunden hatte. Und der Völkerbund nahm die Balfour-Erklärung und hat sie übernommen, sodass sie internationales Recht geworden ist. Nicht wahr? Die Engländer konnten schon ein Papier schreiben namens Balfour-Erklärung. Aber dieses Papier taugt im internationalen Recht überhaupt nichts. Aber dadurch, dass der Völkerbund das aufgenommen hat, wurde das internationales Recht. Eine jüdische Heimstätte in Palästina. Der Völkerbund übertrug England das Mandat für Palästina. Das heißt, England soll dafür sorgen, dass aus diesem Gebiet etwas Gutes wird in der Zukunft. Jetzt müssen Sie wissen, das britische Mandat von Palästina umfasste dieses Gebiet, ganz Israel von heute, der Gazastreifen, den gab es gar noch nicht. Das ist auch eine erst spätere geschichtliche Erfindung. Den Gazastreifen, das Westjordanland und das ganze heutige Jordanien. Jordanien ist auch eine moderne Erfindung, das gab's noch nicht. Und alle Bewohner in Palästina, in diesem Gebiet, waren Palästinenser. Ob das nun Juden waren oder Araber. Es gab kein palästinensisches Volk. Niemand hat damals von einem Palästinenservolk gesprochen. Hätten Sie damals zu jemandem gesprochen über die Palästinenser? Dann hätte er gedacht, war Palästinenser. Das ist nicht ein Volk. Das sind einfach die Leute von Palästina. Die hatten alle eine Idee, eine Identitätskarte von den Engländern und da stand drin Palästinenser. Alle Juden waren Palästinenser. Alle Araber waren Palästinenser. Es gab keine Jordanier. Das waren alles Palästinenser. Ja, und jetzt hat die Balfour-Erklärung gesagt, in Palästina, eine nationale jüdische Heimstätte. Ja, aber jetzt können Sie sich fragen, wo? Das wurde nicht gesagt in der Balfour-Erklärung. Und die Engländer haben sich gesagt, ja, wir tun etwas für die Juden, aber wir werden auch etwas tun für die Araber. Und so kam es bereits 1921 zur ersten Teilung Palästinas. England übergibt den palästinensischen Arabern 77% von Palästina, nennt das Gebiet Transjordanien. Also das Gebiet jenseits des Jordans. Der Jordan führt hier runter ins Tote Meer. Und das Gebiet Trans, jenseits des Jordans, das ist dieses Gebiet. Und 1946 bekamen all diese Palästinenser dort einen eigenen Staat namens Jordanien. Sie sehen, einen Palästinenserstaat gibt es seit 1946 mit 77% von Palästina. Jetzt bleiben natürlich theoretisch noch 23% für die Juden. Ja? Auf der anderen Seite des Jordans. Nun, zuerst kam aber der Zweite Weltkrieg und die Vernichtung von 6 Millionen Juden in Europa. Unerwünscht. Das zeigt ja nochmals, der Jude ist unerwünscht im Ausland. Ja, wo soll er dann hin? Ja, er müsste eine Heimat haben. Eine Heimat. Er müsste wieder zurück in die alte Heimat. Und so kam es unter dem Eindruck der Judenvernichtung der Nazis, kam es in einer der ersten Sitzungen der UNO, November 1947, zum Teilungsplan, der von der Mehrheit akzeptiert wurde. Sie sehen, 2017 wird das große Jubiläum sein. 70 Jahre Teilungsplan der UNO. Und damit Ja zu einem Judenstaat in Palästina. 1947 bis 2017, ja? Übrigens, was ist denn mit dem Völkerbund? Der Völkerbund wurde aufgelöst, weil er gar nicht in der Lage war, einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Und man gründete eine neue Organisation, die wirklich nun für den Frieden da sein sollte. Die UNO. Und die UNO musste sich ganz früh nach der Geburt mit Palästina beschäftigen. Mit Restpalästina von 23%. Aber die UNO hat gesagt, wir geben den Juden nicht alles. Sondern diese dunklen Gebiete hier, diese zwei Landstriche und dieses größere Gebiet da unten in der Negev-Wüste. Ja, das sind 12,6% von ganz Palästina. Die Juden haben gesagt, war schon enttäuschend. Aber wenigstens das. Wir sind froh, wenn wir wenigstens da eine Heimat nun gründen dürfen. Aber man sagte, aus dem Rest, das was hier so gelb eingezeichnet ist, da soll später ein zweiter Palästinenserstaat gebildet werden. Und Sie sehen hier schon andeutungsweise in der Form etwas von dem Westjordanland. Das entstand durch diesen Teilungsplan. Westjordanland bedeutet dieses Gebiet westlich von dem Jordan hier. Sehen Sie? Das Westjordanland. Und Jerusalem soll eine internationale Stadt werden. Das war die Meinung der UNO. Die Mehrheit der Staaten hat ja gestimmt für den Teilungsplan und für die Schaffung eines Judenstaates. Unter dem Eindruck dessen, was die Nazi den Juden angetan hatten. Aber die islamische Umwelt tobte. Wieso? Jetzt kriegen sie doch insgesamt 87,4% und die Juden 12,6. Das ist doch kein schlechter Deal. Aber Sie müssen verstehen, es geht gar nicht um einen Deal. Aus islamischem Recht darf auch 12,6% nicht durch Juden regiert werden, als eigener Staat. Kein Quadratmeter. Es geht gar nicht um die Frage, wie viel. Es geht nur um die Frage, gar nichts. Die islamische Welt tobt und akzeptiert nichts davon. Und man hat angedroht, wenn es zur Schaffung eines Judenstaates kommt, werden wir die Juden ausrotten. Stellen Sie sich vor, unmittelbar nach der Judenvernichtung in Europa geht das im Nahen Osten weiter. Und der Zusammenhang ist sehr direkt. Der Großmufti von Jerusalem, dieser Palästinenser, übrigens ein Verwandter des späteren Yasser Arafat, der Großmufti war ein persönlicher Freund von Hitler und war auch bei ihm auf Besuch in Berlin und hatte mit ihm schon die Endlösung der Juden im Nahen Osten besprochen. Und Sie sehen, mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die Welt der Nazis vorbei. Und in Europa gab es wirklich ein ganz massives Umdenken. Wirklich ganz breit. Viele waren ja sowieso gegen die Nazi-Ideologie. Aber unter denen, die irgendwie mitgemacht haben, gab es wirklich ein Umdenken. Aber im Nahen Osten ging das weiter. Und jetzt verstehen Sie, warum mein Kampf von Hitler bis heute in der islamischen Welt, in der arabischen Welt, ein Bestseller ist. Das hat nie aufgehört. Aber am 14. Mai 1948 kam es zur Staatsgründung Israels. Und Sie sehen, 2018 wird dann das 70-Jahre-Jubiläum davon sein. Also wir leben schon in einer interessanten Zeit. 2017 ist schon interessant, nicht wahr? Und dann eben 2018 geht das weiter. Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, verkündet übers Radio, hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand Gott widerstehen. Aber in der Nacht vom 14. bis zum 15. Mai kommt es zum totalen Krieg. 9 Armeen gehen auf Israel los. Das Ziel ist die Totalauslöschung der Juden. Unfasslich, nicht wahr? Und das war die Erfüllung, die erste Erfüllung vom Psalm 83, Vers 4. Da sagt die Bibel von den Feinden Israels, sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Es kam zum totalen Krieg. Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, Ägypten, mit Kontingenten aus Saudi-Arabien und Jemen, mit den Palästinensern, eröffnen den Vernichtungskrieg in Israel. Aber nach einem Jahr hatte Israel überlebt und ging mit Landgewinn als Sieger aus dem Krieg gegen eine totale Übermacht hervor. Juli 49. Waffenstillstand durch die UNO. Aber das Ergebnis des Krieges ist dieses. Sie sehen, diese dunkelgrünen Gebiete, die wurden durch Israel dazu gewonnen. Jetzt sehen Sie aber, nun hat sich das, was wir heute kennen als Westjordanland, herauskristallisiert. Jetzt ist dieses Gebilde da. Und Sie sehen noch etwas, der Gazastreifen wurde dadurch auch als geografische Größe neu gebildet. Nun ist es aber so, Jordanien hatte Erfolg im Krieg, denn mit Hilfe dieser Armeen, die mit Jordanien gegen Israel losgingen, konnte das Westjordanland erobert werden. Und alle Juden, die dort gewohnt haben, ja, dort haben Juden die ganze Zeit gewohnt. Ich habe ja erklärt, die Juden wurden weltweit zerstreut. Aber nie alle Juden. Es gab immer eine jüdische Präsenz im Land Israel, das man später Palästina nannte. Nach dem Namen der großen Feinde im Alten Testament, die Philister. Und Philisterland ist im Lateinischen Palästina. Ja? Also, immer hatten Juden gelebt, und zwar auch gerade im Westjordanland. Aber jetzt durch diesen Krieg wurden alle Juden, die dort gewohnt haben, von Alters her, entweder ermordet oder vertrieben. Diese neue Größe, geografische Größe, das Westjordanland, wurde judenrein. Um einen Begriff der Nazis auch hier zu verwenden. Und dann geschah etwas. Jordanien annektierte 1950 das Westjordanland mit Ostjerusalem und dem Tempelberg dort. Sie verstehen den Unterschied. Besetzen ist die Tatsache, dass eine Armee ein Gebiet unter seine Kontrolle bringt. Aber damit sagt diese Armee noch nicht, dieses Gebiet gehört uns. Nur, wir regieren jetzt im Moment darüber. Annektieren bedeutet, dieses Gebiet gehört jetzt zu uns. Also Jordanien sagte, hallo, das Westjordanland ist jetzt Jordanien. Aber das hatte praktisch keine Nation in der Welt anerkannt. Und so wurde das nicht internationales Recht. Das Westjordanland war no man's land. Es gehörte keinem Staat mehr. Es gehörte einst dem Osmanischen Reich, aber das wurde ja aufgelöst mit dem Ersten Weltkrieg. Ja? Und jetzt war das kein Nationalgebiet und Jordanien hat das an sich gerissen, aber das wurde nicht anerkannt. Nur, die UNO hat sich nicht mehr groß darum geschert. Man hat das so stehen lassen. Jerusalem hätte ja eine internationale Stadt werden sollen, aber die Jordanier sagten nein. Ostjerusalem gehört uns und wir trennen es jetzt mit einer Mauer ab von Westjerusalem. Und die UNO hat sich dann auch nicht mehr so groß darum gekümmert. Aber man hat sich gesagt in der arabischen Welt, es war noch zu früh. Wir müssen zu einem späteren Zeitpunkt Israel zerstören. In den weiteren Jahren wurden sie aufgerüstet durch die Sowjetunion mit modernen Waffen. 1967 war man überzeugt, jetzt können wir Israel vernichten. Noch im Mai 1967 sagte Nasser öffentlich, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Wieder diese Sprache vom Psalm 83. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Aber dann machte Israel als Überraschung den Erstschlag. Sie wussten, dieser Krieg muss ganz kurz sein, denn wir haben nur wenig Petrol. Die Araber haben ganz viel. Der Krieg muss ganz kurz sein. Und so kam die Überraschung. In den ersten Stunden des 5. Juni gingen Flugzeuge von Israel im Tiefflug nach Ägypten und zerstörten innerhalb von Stunden die Luftwaffe, die dort am Boden parkiert war, auf den Militärflughäfen. Ein Flugzeug nach dem anderen abgeschossen. Noch bevor die Offiziere, die Piloten, diese Flugzeuge besetzen konnten. Und innerhalb von Stunden die Luftwaffe von Syrien war ausgeschaltet. Und ein Teil in Irak. Alles im Tiefflug. Ja, in Ägypten und Syrien unter dem Radar durch und weg. Ägypten telefoniert mit König Hussein von Jordanien. König, wir haben unglaubliche Erfolge gegen Israel. Du musst jetzt eine dritte Front eröffnen vom Westjordanland her. König Hussein war gewarnt von Israel. Wenn du in den Krieg eintrittst, wird das schwere Konsequenzen haben für dich. Er hörte auf die ägyptische Lüge und begann mit schweren Waffen von Ostjerusalem über die Mauer Israel anzugreifen. Und dann kam ein Befehl an einen Fallschirmspringer-Trupp, der in der Exklave auf dem Skopusberg stationiert war. Da, wo die medizinische Fakultät ist. Und die kamen nicht von der Luft her, sondern auf dem Boden, drangen die ein durch Feindesland, durch Stephanstor in die Altstadt und eroberten Ostjerusalem und den Tempelberg. Nach 6 Tagen war an allen 3 Fronten Ruhe. Der Krieg war vorbei. Und Israel hatte zum 2. Mal als Nation überlebt. Die Folgen dieses Krieges: Eroberung der gesamten Sinai-Halbinsel, die zu Ägypten gehörte, plus Eroberung des Gazastreifens. Ägypten hatte den Gazastreifen nämlich an sich gerissen. Durch den Krieg 1948-49. Ja? Die sagten, das ist ägyptisch. Wurde natürlich international auch nicht anerkannt. Aber die machten daraus Ägypten. Jetzt ist alles weg. In der Hand Israels. Dann eroberte Israel das gesamte Westjordanland aus der Hand von Jordanien. Aber das war ja auch nicht wirklich Jordanien. Darum schreibe ich das in Anführungsstrichen. Denn nach internationalem Recht war ja das No Man's Land. Und sie eroberten die syrischen Golanhöhen. Warum? Die Eroberung der Sinai-Halbinsel und des Gazastreifens sollte eine Sicherheitszone gegen den Feind Ägypten bewirken. Die Eroberung des Westjordanlandes sollte eine Pufferzone sein gegen Jordanien und gegen Irak. Und die Golanhöhen sollten eine Pufferzone sein gegen Syrien. Von Anfang an hat sich Israel aber überlegt, wir erobern das und wir werden dann mit den Arabern verhandeln. Land für Frieden. Wir geben ihnen Land zurück und sie sollen mit uns Frieden schließen. Nicht wahr? Schon bei der Staatsgründung 1948 wurde offiziell das Dokument verlesen, wir strecken unsere Hand aus zu unseren arabischen Nachbarn und wir wollen mit euch Frieden haben. Und dann kam der totale Krieg. Und 1967 der zweite totale Krieg. Jetzt hat man gesagt, jetzt nehmen wir dieses Land und schließen Frieden. Aber man sagte, wir geben nicht alles zurück. Wir werden das Westjordanland zum Teil besiedeln, so dass wir eine militärische Pufferzone haben. Sie sehen, das Land Israel ist ja hier zwischen Mittelmeer und Westjordanland so schmal. Das hat keine strategische Tiefe, sagt man. Heute ist man im Kriegsfall in 5 Minuten durch. Ja, am Mittelmeer. Das hat keine strategische Tiefe. Und im Krieg braucht man strategische Tiefe, um eine gewisse Pufferzone zu haben. Das war die Idee. Und so hat der Staat Israel Juden ermutigt, jetzt geht ins Westjordanland, baut Siedlungen auf. Und einen Teil werden wir den Palästinensern, jetzt wenn ich jetzt Palästinenser sage, bezeichnen das jetzt in der Geschichte neu, die arabischen Palästinenser, ja? Auf der westlichen Seite. Die Jordanier nennt man nicht mehr Palästinenser, ja? Also, wir werden so eben einen Teil an die Palästinenser zurückgeben und einen Teil behalten wir als militärische Sicherheit und Pufferzone. Und jetzt fragen wir uns in diesem Zusammenhang, nachdem wir die Geschichte etwas aufgearbeitet haben, bis 1967, ich muss vielleicht noch hinzufügen, 1973 fand ja der Yom Kippur-Krieg statt. Das war dann der dritte Versuch der arabischen Welt, Israel auszurotten. Und auch da haben sie wieder verloren. Und dann begann die Zeit mit den Friedensschlüssen, mit Ägypten, mit Jordanien, mit den Palästinensern. Und zwar, weil nach islamischer Lehre, das geht zurück auf das Vorbild von Muhammad, nach islamischer Lehre, wenn der Feind zu stark ist, darf man mit ihm Frieden schließen. Nur wenn er schwach ist, dann soll man keinen Frieden schließen, sondern den Feind vernichten. So hatte das Muhammad in seinem Leben gemacht und darauf, auf diesem Vorbild, baut man diese Lehre auf. Und man hat gemerkt, nach 3 vergeblichen Versuchen, Israel von der Landkarte zum Verschwinden zu bringen, wir schaffen es irgendwie nicht, dann machen wir es mit Friedensschluss. Und nach islamischer Lehre, der Frieden soll so lange dauern, bis man genügend stark ist, um den Feind doch noch zu vernichten. Ja, und jetzt an dieser Stelle, weshalb ist dieses Westjordanland für Israel so wichtig? Nun lesen Sie die Bibel. Die erste Stadt, die nach dem Auszug aus Ägypten unter israelische Kontrolle kam, war Jericho. Bei der Eroberung von Jericho unter Josua. Das ist im Westjordanland. Jericho. Dann Sichem im Norden des Westjordanlandes. Sichem ist der Ort, wo in der Bibel Gott mit Abraham seinen Bund geschlossen hatte. Das ist der Ort, wo Josua später diesen Bund bestätigt hat. Dort befindet sich auch das Grab des Patriarchen Josef. Und es war die erste Königsstadt der 10 Stämme Israels. Später wurden auch Tirza und Samaria Königsstädte der 10 Stämme, aber die befinden sich auch im Westjordanland. Der Berg Garizim, das war der Berg, wo der Segen über Israel ausgesprochen wurde in der Zeit von Josua. Der befindet sich auch im Westjordanland. Und ebenso der Ebal, der Berg, wo der Fluch über Israel ausgesprochen worden war, wenn sie ungehorsam sind gegenüber der Bibel. Aber auf diesem Berg befindet sich auch der Altar von Josua. Weiter. Shiloh. Dort war während Jahrhunderten ab Josua die Stiftshütte. Bis ins Jahr 1056. Also jahrhundertelang war da die Stiftshütte, das war der zentrale Ort des Gottesdienstes der 12 Stämme Israels. Und dann Bethel ist auch im Westjordanland. Das ist der Verheißungsort Gottes an Abraham und an Patriarch Jakob. Und übrigens, Baal Chazor, dieser Berg befindet sich auch dort, wo Abraham einen Überblick bekam über das Land Israel, das Gott ihm versprochen hatte. Gibea Saul war die Königsstadt Israels unter König Saul. Alles im Westjordanland. Ost-Jerusalem. Nun, im Alten Testament, wenn Sie von Jerusalem lesen, dann ist es Ost-Jerusalem. West-Jerusalem gab es gar noch nicht. Das biblische Jerusalem ist Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg. Das Herzstück des Landes Israel, das ist Ost-Jerusalem. Und Hebron war lange Zeit der Wohnort von Patriarch Abraham und jahrelang der Königssitz von König David. Und Bethlehem, das sollte gemäß der Prophetie in Micha 5 der Geburtsort sein des Messias. Und so könnten wir noch weiterfahren. In 1. Mose 12, Vers 6, in der Geschichte Abrahams, liest man, wie der Patriarch, der ausging von Ur in Chaldäa, heutiger Südirak, schließlich ins Land der Verheißung kam. Der erste Ort, der erwähnt wird, war Sichem. 1. Mose 12, Vers 6. Und Abram, das ist sein früher Name, später Abraham, und Abram durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Sichem wird erwähnt als erster Ort. Und Sie sehen, im Westjordanland. Und dort hat Gott Abraham das Land versprochen. Dieses Land gebe ich deiner Nachkommenschaft. Und Abraham hat als Dank dort in Sichem ein Altar gebaut. Nun gehen Sie mal nach Sichem. Dann sehen Sie, das ist heute Nablus und seine Vororte. Das ist eine der größten Palästinenserstädte im Westjordanland. Aber Sie sehen hier auf dem Bild die Ausgrabungsstätte des biblischen Sichem ist da zwischen den Häusern ausgespart worden. Dort sind die Ruinen der biblischen Stadt und da hat man bei den Ausgrabungen im 20. Jahrhundert den authentischen Ort, wo Abraham seinen Altar hatte, bei der Terebinte gefunden. Hier sehen Sie, Abraham hatte diesen Altar in diesem Gebiet, da, auf diesen Quadratmetern, und man hat dann in der Folge eine Mauer gebaut um dieses Gebiet. Als heiligen Bezirk wurde das eingezäunt. Das ist eine Tempelanlage aus der mittleren Bronze 2a, sagen die Archäologen. Das ist die Zeit 2000 bis 1750 vor Christus. Die Zeit von Abraham, Isaac und Jakob. Nun hier die Mauer 900, die so markant ausgegraben worden ist. Sehen Sie jetzt da von der anderen Seite. Das ist das Heiligtum von Abraham. Und ausgerechnet da sagt die Bibel, Israel gehört dieses Land. Und jetzt schauen wir, die Weltgemeinschaft, die UNO sagt, nein, die Juden haben hier gar nichts verloren. In Nablus leben 146.000 palästinensische Einwohner. Der größere Distrikt Nablus umfasst mehr als 200.000 Einwohner und da gibt es 14 israelische Siedlungen. Die UNO sagt, alle Siedlungen muss man räumen. Alle müssen verschwinden. Und damit stellt sich die Weltgemeinschaft gegen die Bibel. Aber sehr pointiert. Und Sie wissen, wie die UNESCO gegen Israel vorgegangen ist und die historischen Anrechte der Juden auf das Westjordanland annulliert hat, als nichtig hingestellt hat. Und kurz nach dieser UNESCO-Erklärung kam nun diese Erklärung des Sicherheitsrates, wobei sich nun plötzlich, und das ganz ungewöhnlich, die USA der Stimme enthalten hatte, dass es durch den Sicherheitsrat durchkam. Und diese Erklärung des Sicherheitsrates verurteilt Israel und alle israelischen Siedlungen im Westjordanland. Und jetzt, am 15. Januar 2017, wird die große Friedenskonferenz in Paris stattfinden mit Vertretern aus 70 Nationen der Welt. Israel ist nicht eingeladen, die Palästinenser sind nicht eingeladen. Aber diese 70 Nationen werden beschließen, wie es weitergeht mit dem Westjordanland und werden das danach Israel und den Palästinensern mitteilen. Aber jetzt sehen Sie, in diesem gleichen Jahr 2017 wird nun die Feier vorbereitet, Ende Mai, 50 Jahre, 6-Tage-Krieg. Man wird in Israel eine riesige Feier veranstalten und wird gedenken, dass damals 1967 die arabische Welt zum zweiten Mal Israel ausrotten wollte, dass man aber überlebt hat und dabei eben das Westjordanland, Gazastreifen und Golanhöhen erobert hat. Und auch die Sinai-Halbinsel. Aber die Sinai-Halbinsel haben sie ja an Ägypten bereits zurückgegeben. Vollständig. Und den Gazastreifen hat man auch an die Palästinenser vollständig zurückgegeben. Alle israelischen Siedlungen im Gazastreifen wurden aufgelöst unter Sharon, um Frieden mit den Palästinensern zu bekommen. Und was ist die Folge? Seither wird Israel von dort her ständig mit Raketen beschossen. Und ich sage Ihnen, das ist schon ein Gefühl. Ich war, wenn man da in Deutschland ist und einfach davon in der Zeitung liest, ja, von diesen Raketen, aber gehen Sie mal, wie ich war eingeladen in der Nähe beim Gazastreifen für Vorträge. Und das war in der Zeit, als gerade besonders viele Raketen flogen. Das ist schon ein spezielles Gefühl, ja? Kann ich Ihnen sagen. Ja, also, es hat keinen Frieden gegeben. Sonst ist alles noch viel schlimmer geworden. Und jetzt sagt die Weltgemeinschaft, Israel soll auch das Westjordanland vollkommen räumen und dann gibt es Frieden. Aber eben im Mai, nach jüdischem Kalender, ist das dann das Jubiläum des 6-Tage-Krieges, der in unserem Kalender Juni ist, ja? Anfangs Juni. Das verschiebt sich von Jahr zu Jahr. Man rechnet in Israel mit dem jüdischen Kalender. Ende Mai, also diese riesige Feier. Und das passt schon irgendwie nicht zusammen. Und Sie sehen, die Weltgemeinschaft arbeitet gegen Israel und versucht, Israel zu delegitimieren, noch bevor die Feier beginnt. So, und jetzt an dieser Stelle, ich möchte nicht, dass Sie einschlafen. Ich spiele Ihnen passend zum Thema, was ich vor Jahren hier einmal getan habe, meine Rhapsodie über die israelische Landeshymne. In D-Moll. Und die werde ich in der Woche der Feier 50 Jahre Vereinigtes Jerusalem 1967 bis 2017 in Jerusalem spielen. Und es ist so, ich werde dann erklären, diese Rhapsodie übernimmt die Landeshymne, die besagt, solange im Herzen drinnen, in der jüdischen Seele, noch eine Sehnsucht ist nach Zion. Das ist der biblische Name für den Tempelberg in Ostjerusalem, das Herzstück des Landes Israel. Solange es noch ein Sehnen gibt, nach Zion zurückzukehren, solange gibt es noch Hoffnung. Darum heißt die Hymne Hatikva, die Hoffnung, dass wir nach 2000 Jahren wieder ein freies Volk werden. In Juda, in Jerusalem, in unserem Land. Also ein sehr bewegender Text, nicht wahr? Und Sie hören am Anfang Glocken. Diese Glocken bedeuten die Glocken, die im Frühjahr 1945 hier in Europa geläutet hatten, als der Zweite Weltkrieg vorüber war. Die Konzentrationslager wurden geöffnet und dann kam es zur Staatsgründung. Und Sie hören die Hymne in ihrem originalen Klang und dann mache ich Variationen. Und zwar freie Variationen, darum ist eine Rhapsodie. Aber in diesen Variationen werden Sie die ganze Geschichte der 2000 Jahre Verfolgung der Juden hören. Bis hin zur Vernichtung im Zweiten Weltkrieg. Und dann wirkt die Harmonie etwas orientierungslos. Der Krieg ist vorbei. Aber dann hören Sie plötzlich noch einmal das Thema der Hymne kommt zurück und das symbolisiert die Erfüllung der biblischen Prophetie. Gott bewirkt, dass der Staat Israel gegründet werden kann als Heimat für sein auserwähltes Volk. Also alles voller Symbolik. Aber Sie werden das sowieso hören. Einer hat mir auch schon mal gesagt als Zuhörer, er hatte genau das gehört, was ich jetzt erklärt hatte. Ja? Ohne Erklärung.